Ja, es ist immer noch speziell, solche Online-Abende zu machen, merke ich. Ich höre nebenan meine Tochter. Ich habe gerade noch das Fenster zugemacht, weil der Nachbar noch im Garten ist. Das sind einfach irgendwie lustige Umstände. Ich starte damit, dass ich euch einen kurzen Abschnitt vorlese aus meinem Buch und euch mal mit hineinnehme in unser Esszimmer an einen der Lieblingsplätze in unserem Haus. Mein Blick ist verschwommen und unscharf in die Weite gerichtet. Ich sitze an unserem Esstisch und mache gerade einfach mal nichts. Dass ich das letzte Mal getan habe, ist schon eine ganze Weile her, weil einfach so unglaublich viel los war. Aber jetzt habe ich einen Moment der Ruhe und des Nichtstuns. Wie gut. Und so wandert mein Blick durch die großen Fenster nach draußen und bleibt an den Bäumen und Sträuchern hängen, die nach dem Winter endlich wieder austreiben, und ich genieße das frische und zarte Grün, das mir entgegenleuchtet. Heute ist wunderschönes Wetter. Die Luft ist zwar noch frühlingsfrisch, aber der Himmel ist nach einigen grauen Tagen endlich wieder blau, und ich sauge die leuchtenden Farben der erwachenden Natur nur so in mir auf. Doch wie so häufig, kaum scheint die Sonne, sieht man, wie dreckig die Fenster sind. Also ich zumindest. Und wie? Meine Augen stellen sich scharf und nehmen die bodentiefen Scheiben wahr. Fingerabdrücke, Fliegenschiss, getrocknete Regentropfen, Abdrücke vom Fußball unseres Sohnes. Ich muss dringend Zeit finden, die Fenster zu putzen. Mein Blick wandert weiter. Durch die Scheiben hindurch betrachte ich unsere Terrasse. Einige Sträucher habe ich bereits beschnitten und die Beete im Garten sehen auch ganz ordentlich aus. Doch der Boden muss dringend gefegt werden, und bevor wir an unserem Tisch draußen sitzen können, muss ich ihn und die Stühle drumherum abwaschen. Der Winter hat einfach seine Spuren hinterlassen. Ich versuche, die Arbeitsaufträge, die an mein inneres Appellohr dringen, beiseite zu schieben. Vielleicht kennt ihr das. Diese ersten Sonnenstrahlen, also vor allen Dingen diese ganz frühen Sonnenstrahlen im Jahr, die so unglaublich gut tun, die aber auch in einem so unglaublich ungünstigen Winkel durch die Fenster scheinen, dass man wirklich jeden Dreck darauf sieht. Diese Sonnenstrahlen streicheln die Seele und sie setzen den Dreck auf der Scheibe voll in Szene. Und beides ist absolut real. Und wir Menschen sind in unserer Wahrnehmung und in unserem Fokus total verschieden. Und mir ist ganz wichtig, am Anfang dieses Abends zu sagen, niemand ist verkehrt. Auch du bist nicht verkehrt mit deiner Wahrnehmung. Du bist richtig, auch wenn du vielleicht schneller den Dreck siehst oder aber wenn dein Blick leichter auf die saftige Weite gelenkt ist. Wir alle haben gerade harte Zeiten durchlebt oder stecken auch noch drin. Und auch das erleben wir total verschieden. Die einen sind genervt, sind gestresst, sind vielleicht am Ende ihrer Kräfte. Die anderen können noch lächeln und tragen leichter an der Last. Und ich möchte dich mal einladen, dir einen ganz kurzen Moment der Ruhe zu gönnen und mal kurz in dich hineinzuhören. Wie geht's dir eigentlich gerade? Welche Gefühle überwiegen bei dir? Und was fällt dir im Moment oder vielleicht auch grundsätzlich leichter wahrzunehmen? Und wir neigen schnell dazu, zu denken, das eine, also die eine Art wahrzunehmen, das ist gut, und die andere Art, die ist eher schlecht oder zumindest ist sie schwierig. Und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal zusprechen, du darfst sein, so wie du gestrickt bist und auch mit allem, was Gott an Gefühlen, an Sorgen, an Träumen, an Wünschen, an Grenzen und an Sehnsüchten in dich hineingelegt hat. Denn genauso wie die grünen Felder hinter unserem Haus sind auch die dreckigen Scheiben Realität. Gutes und Schweres in unserem Leben ist beides real und beides dürfen wir wahrnehmen. Und ich lade euch ein, dass wir heute Abend auch beides mal in den Blick nehmen. Sowohl das Gute, das Fröhliche, das Leichte und das Weite, aber eben auch das Enge, das Schwere, das Bedrohliche und das Anstrengende. Beides ist nämlich wirklich real. Und ich habe neulich eine Formulierung gehört und die hat mich total begeistert. Meine Freundin sprach von unserem hübsch-hässlichen Leben. Und ich dachte, ja genau, das trifft es doch. Hübsch-hässliches Leben. Vieles ist in seiner Ursprünglichkeit und in unserer Vorstellung hübsch und weit und einladend. Das gilt im ganz Kleinen. Da liegt ein neuer Tag vor uns und wir starten fröhlich hinein, weil wir ihn uns schön vorstellen. Oder ein neues Projekt liegt vor uns und wir haben richtig Lust, das anzugehen. Oder es gilt auch im Großen, bevor ein neuer Lebensabschnitt vor uns liegt und wir uns vorstellen, wie der wohl werden wird. Vielleicht auch eine neue Beziehung, eine neue Freundschaft oder eine neue Rolle, die auf uns wartet. Und das sind so Momente, da fällt es mir nicht schwer, mit einem ganz positiven und erwartungsvollen Blick auf das Leben zu schauen. Ich muss mal gerade hier, ich habe gerade ein bisschen Probleme, dass mir mal mein Dokument abhaut. So, jetzt geht's hoffentlich wieder. Also in diesen Momenten fällt es mir leicht, mit einem positiven Blick auf das Leben zu schauen. Und ich nehme euch mal mit hinein, mal mit so einem positiven Blick auf mein Leben zu schauen, weil es einfach das Einzige ist, von dem ich am besten berichten kann. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe 3 gesunde, tolle Kinder. Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Familien. Wir haben Jobs, die mehr... da war kurz der Ton weg, ne? Hört ihr mich wieder? Also wir haben Jobs, die mehr Berufung als Beruf sind und in denen wir uns mit unseren Gaben einbringen können. Wir haben gute Freunde, von denen wir wissen, dass sie, dass wir uns auf sie verlassen können und dass sie immer für uns da sind und dass sie auch auf uns zählen und wir einander im Herzen haben. Und wir gehen in eine Gemeinde, in der wir uns zu Hause fühlen und in der wir uns auch mit unseren Gaben einbringen können. Und in dieser Ursprünglichkeit der Dinge bin ich so glücklich und ich staune über die Schönheit des Lebens. Und ich glaube, wenn ich dich einlade, mal so auf dein Leben zu schauen, in dieser Reinheit, in dieser Ursprünglichkeit, dann wird dir auch ganz vieles ins Auge fallen, wo du denkst, das ist wirklich schön. Schau mal genau hin. Es gibt Weite in deinem Leben. Und dann wissen wir aber alle und erleben, dass oft etwas passiert, dass nämlich das Leben selbst passiert und dass plötzlich Kleinigkeiten passieren und aus Hübschem Hässliches wird. Oftmals passiert irgendwas und ich finde mich mitten im Kampf wieder und habe es so gar nicht kommen sehen. Manchmal reicht ein Blick, ein Anruf, eine Nachricht, ein einzelner Gedanke, um dieses mein Lebensland plötzlich in eine Kampfszene zu versetzen. Und auch so möchte ich einmal mit euch auf mein Leben schauen und euch da mal mit hineinnehmen, was ich meine. Da ist zum Beispiel mein Alltag. Ja, da sind ganz, ganz viele Dinge, die ich mir genauso gewünscht habe, aber die eben auch ihre Schattenseiten haben. Und zwischen Haushalt und Job und Homeschooling und Einkaufen und Streit und Ansprüchen und Terminen bin ich mittendrin und fühle mich heillos überfordert. Oder da ist das Zusammenleben mit einem Mann, der oft so ganz anders tickt als ich und mit 3 Kindern zwischen 5 und 12, die völlig unterschiedliche Ansprüche haben. Und ich mittendrin, die versuche, allem gerecht zu werden, den verschiedenen Bedürfnissen, die Erziehung zu meistern, Diskussionen, Streit, Hilflosigkeit in Entscheidungen. Und ich fühle mich wieder heillos überfordert. Da ist ein Job, eine Selbstständigkeit, die ich liebe, aber in der ich immer noch mehr machen könnte und die mich regelrecht auffrisst. Da sind so viele Träume, die aber weit entfernt scheinen, für die ich gar keine Zeit zu scheinen habe und die mich unzufrieden und traurig zurücklassen. Da sind Freundschaften, ja, Freunde, die ich so sehr mag, aber für die ich viel zu wenig Zeit finde oder wo ich merke, dass Entzweiung, Entfremdung stattfindet oder manchmal wirklich sogar handfester Streit. Und da ist eine Gemeinde, ja, die ist unser Zuhause, aber wie oft gehe ich desillusioniert nach Hause und enttäuscht, weil längst nicht alles so läuft, wie es in meiner Vorstellung schön wäre. Und bei all diesen Beschreibungen waren noch nicht mal Dinge wie Leid, Krankheit, finanzielle Not, eine Scheidung, Pflege der eigenen Eltern oder Arbeitslosigkeit dabei. Aber man merkt, das Leben ist eben nicht ursprünglich. Und man könnte jetzt sagen, ja, so ist das Leben halt. Aber das ist mir zu einfach. Ich glaube, unser Leben ist umkämpft. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es jemanden gibt, der unser Leben durcheinander bringen will, der ganz bewusst dafür sorgt, dass sich Weite in Enge verkehrt, Schönes in Hässliches, Träume in Sorgen und Wünsche in Abhängigkeiten. Da gibt es jemanden, der entweder die Dinge selbst in ihr Gegenteil verkehrt, indem er sie durcheinander bringt, oder der unseren Blick immer wieder nur auf das Negative fokussieren lässt, sodass wir das Schöne gar nicht mehr sehen und immer wieder nur den Dreck auf der Scheibe wahrnehmen. Und die Weite dahinter, die sehen wir gar nicht mehr. Und das Ergebnis ist immer dasselbe. Weite wird plötzlich eng. Und dieser Durcheinanderbringer, der kommt nicht mit roten Hörnern und Pferdefuß um die Ecke, denn das wäre leicht zu durchschauen, das würden wir sofort erkennen. Er kommt auf leisen Sohlen. Und das Gemeine ist, er kennt uns sehr genau. Er weiß, wie wir gestrickt sind, ob wir zum Beispiel leichter auf das Schöne fokussieren oder ob uns schneller das Schwere in den Blick fällt. Er weiß, welche Themen er bei uns auf den Tisch legen muss, um uns zu verwirren. Und er weiß, wo wir uns am meisten Weite wünschen und wo uns Enge am meisten schmerzt. Und in vielem, das ursprünglich so schön, so verheißungsvoll und so einladend war, beginnen wir plötzlich zu kämpfen. Und im Wesentlichen finden wir uns drei Gegnern gegenüber. Das erste ist, wir kämpfen gegen uns selbst. Wir kämpfen gegen unseren Charakter, gegen unseren Perfektionismus, gegen unsere Geschichte, gegen unsere eigenen Grenzen. Wir kommen mit uns selbst nicht klar. Wir werden uns selbst zum Feind. Das zweite ist, wir kämpfen gegen Mitmenschen. Manchmal sind es gerade die, die uns besonders nahestehen, wie unser Partner, unsere Eltern, unsere eigenen Kinder. Manchmal sind es aber auch die, die das Leben uns zuteilt, Leute wie Nachbarn oder Kollegen. Und da ist plötzlich in diesen Beziehungen Streit, Eifersucht, Vergleichen, Missgunst. Und wir kämpfen gegen Umstände. Und das können so viele sein. Vielleicht ist es Corona, vielleicht sind es Geldsorgen, vielleicht ist es eine schlimme Diagnose, vielleicht lastet auch die Not der Welt schwer auf deinen Schultern. Und du kämpfst dagegen. Aber aus diesem Land, was ich mal Sehnsuchtsland nennen möchte, weil wir so eine Sehnsucht danach haben, diese Weite zu gestalten, aus diesem Sehnsuchtsland voller Weite und Erwartung wird plötzlich ein Kampfland. Und ich möchte mal so einen eigentlich ganz banalen Moment mit euch teilen, wo ich erlebt habe, wie schnell es gehen kann, dass aus unserem Sehnsuchtsland oder aus einer Ursprünglichkeit plötzlich eine Kampfszene wird. Und zwar war das ein Moment letzten Winter, kurz vor Weihnachten. Ihr könnt euch vorstellen, dass vor Weihnachten hier viel los ist. Drei Kinder, die viele Wünsche haben. Und die Kinder werden größer, die Wünsche werden größer. Und ich bin jemand, der viel bei eBay Kleinanzeigen unterwegs ist, der Dinge gebraucht kauft, weil ich denke, so kann ich den Kindern Wünsche erfüllen und gleichzeitig kann ich aber auf unser Budget achten, denn das war zu der Zeit irgendwie ganz schön auf Kante gestrickt. Und es lief eigentlich alles wirklich gut und dann ging plötzlich kurz vor Weihnachten unser Auto kaputt. Und zwar mit einer wirklich kostenintensiven Reparatur. Und ich habe es nicht verstanden. Und plötzlich überrollten mich verschiedenste Fragen. Und ihr merkt gleich, ganz viele Themen kamen in einen großen Topf. Gott, was soll das? Ich versuche doch gerade so gut mit unserem Geld umzugehen. Ich versuche doch gerade so vielen Ansprüchen gerecht zu werden und es richtig zu machen. Und jetzt geht das Auto kaputt. Wie kann das sein? Wir arbeiten doch für dich, Gott. Das ist doch mit einer der Gründe, warum wir gar nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Kannst du uns dann nicht besser versorgen? Ist das der Dank dafür, dass wir uns so für dich einsetzen? Oder bin ich es dir nicht wert, dass du besser auf uns und unser Hab und Gut aufpasst? Bestrafst du uns vielleicht? Haben wir was falsch gemacht? Muss ich durch das, was passiert ist, aufmerksam werden? Aber auf was denn? Und all diese Themen kamen in wenigen Momenten in mir hoch und sie kamen alle in einen großen Topf und alles geriet einmal durcheinander. Und vielleicht kennst du das mit deinen ganz eigenen Themen. Und ich habe gemerkt, ich habe all die Weite vergessen, die mich eigentlich umgeben hat. Die Weite, die Gott schon geschenkt hat, die mich täglich umgab und auch die Weite, die noch vor mir liegen würde. Und ich sah es plötzlich alles nur noch eng. Und Enge entsteht da, wo ich bezweifle, dass Gott die Wahrheit spricht und die Wahrheit ist. Nämlich, dass er gut ist, dass er die Kontrolle über alles hat und dass er mein Bestes will. Wo ich das nicht mehr glaube, da wird es um mich eng. Ich nehme euch mal kurz mit ins Paradies. Dort findet eine Szene statt. Es ist ein sonniger Tag. Eva geht spazieren und trifft plötzlich auf eine Schlange. Die zwei führen ein ungezwungenes Gespräch. Wie man sich das genau vorstellen kann, wie man sich mit einer Schlange unterhält, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht genau, worüber sie sich unterhalten haben. Vielleicht über die so schön blühenden Affenbrotbäume oder das niedliche Elefantenbaby, das gestern geboren wurde. Und plötzlich, mitten in diesem lockeren Gespräch, da wendet sich das Blatt. Und scheinbar im Nebensatz sagt die Schlange zu Eva, sag mal Eva, habe ich das richtig verstanden? Hat Gott eigentlich wirklich gesagt, dass ihr hier im Garten gar nichts essen dürft? Und er baut ganz bewusst eine Lüge in diesen Satz ein. Und Eva antwortet der Schlange, nein, das hast du falsch verstanden. Wir dürfen hier schon ganz viel essen, nur nicht von diesem einen Baum da vorne, davon dürfen wir nicht essen. Gott hat gesagt, wenn wir das tun, dann werden wir sterben. Und merkt ihr was? Die Schlange hat es so gedreht, dass sie Evas Fokus auf das eine Verbot ausrichtet. Die Schlange lässt Eva das eine Verbot wiederholen, das es dort im Paradies gab. Und die Gedanken werden nicht in die Weite gelenkt, sondern in die Enge, auf die eine scheinbar schlechte Grenze. Oh Eva, da hat Gott aber etwas für dich eng gemacht, oder? Und die Schlange fährt fort. Also, du, ich glaube, das ist alles gar nicht so ganz richtig. Du wirst nicht sterben, wenn du davon isst, ganz im Gegenteil. Du wirst erst richtig aufblühen. Also ich meine, willst du dich denn so bevormunden lassen, so krasse Grenzen akzeptieren? Ich glaube, Gott will dir den Spaß verderben, denn er hat Angst, du könntest dein Leben selber in den Griff bekommen und dann würdest du ihn gar nicht mehr brauchen. Und die Zweifel an Gottes Güte und an der guten Grenze sind gesät. Wir meinen, wir müssten haben, was Gott uns verwehrt, weil genau das uns fehlt, um die Weite zu erleben, die wir uns wünschen und die unser Leben erfüllt. Und Vertrauen wird in Misstrauen verkehrt. Hat Gott wirklich gesagt, dass er es gut mit dir meint? Aber jetzt schau doch mal in dein Leben. Warum ist denn dein Alltag dann so anstrengend und so wenig erfüllend dabei? Das ist doch nicht gut. Und warum geht es dir in all dem dann finanziell auch noch so schlecht? Hat Gott wirklich gesagt, dass du ihm vertrauen kannst? Aber du bist doch krank. Wieso erlebst du so viel Streit und Sorge in deiner Umgebung? Und warum ist es in deiner Gemeinde gar nicht mehr schön? So einem Gott vertraust du, der das zulässt in deinem Leben? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich versorgt? Und was ist mit deiner Ehe? Das läuft doch nicht gut. Oder warum findest du gar nicht erst einen Partner? Und was ist mit all den Träumen, die unerfüllt sind? Und der Durcheinanderbringer lenkt unseren Fokus auf die Enge. Er verdreht die Wahrheit über Gott und seinen Charakter und wir zweifeln Gottes Güte und seine Liebe an. Und übrigens funktioniert dieses Durcheinanderbringen auch genau andersherum. Hat Gott wirklich gesagt, dass du wertvoll bist? Aber du bist doch so durchschnittlich, schau dich doch mal an. Also ich meine, wenn überhaupt Durchschnitt. Hat Gott wirklich gesagt, dass dir vergeben ist? Aber du machst doch immer und immer wieder denselben Fehler. Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass Gott dir das nochmal vergeben wird. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich gebrauchen will? Dich, kleines Licht? Was will er denn mit dir anfangen? Was bewirkst du denn schon? Siehst du irgendwas davon? Und der Durcheinanderbringer verdreht die Wahrheit über uns selber. Und wir zweifeln unseren Wert und unsere Identität an, die Gott uns zugesprochen hat. Und wie gesagt, der Durcheinanderbringer kennt uns durch und durch und er weiß ganz genau, welche Themen er bei dir und welche er bei mir auf den Tisch legen muss, um bei uns leichtes Spiel zu haben. Und es sind immer Themen der Identität, der Beziehungen und der Umstände. Jetzt ist uns wahrscheinlich allen klar, dass dieses Thema in die Weite leben nicht in circa 30 Minuten hier abgefrühstückt ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe, was auch nicht ganz dünn geworden ist. Und wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem lege ich das Buch ans Herz. Ihr könnt das bei euch in der christlichen Bücherstube bekommen. Ihr könnt es aber auch bei mir bekommen, wenn ihr es signiert haben möchtet, in meinem Shop elenaschulte.de. Da gibt es einen Online-Shop, da kann man es bekommen. Es gibt auch ein Kleingruppenmaterial dazu, dass man miteinander als Frauenhauskreis oder so in dieses Thema einsteigen kann. Also ich werde das nicht abschließend hier alles klären können. Wenn es so einfach wäre, dann wärt ihr selber drauf gekommen. Aber trotzdem möchte ich euch ein paar Gedanken noch weitergeben, wie wir ganz neu diese Weite in unserem Leben erleben können. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, die Lügen des Durcheinanderbringers, die riechen nach Weite, aber sie schaffen am Ende immer Enge. Denn wir fangen an zu kämpfen, wir drehen uns um uns selbst, wir hadern mit dem, was uns gegeben ist, wir schämen uns, wir äugen auf das Lebensland anderer und werden unzufrieden. Und um neue Weite zu erleben, müssen wir uns zum ersten Mal oder wieder ganz neu darauf einlassen, Gott zu glauben. Und es gehört eine Menge Mut dazu, Gott zu glauben, bezüglich dem, was er über sich sagt und auch bezüglich dem, was er über dich sagt. Und es gehört eine Menge Mut dazu, Gott zu vertrauen, bezüglich dem, was er über ein erfülltes Leben mit ihm sagt. Und die Umstände, in denen wir stecken, die scheinen oft eine ganz andere Sprache zu sprechen. Und wenn wir dann wieder unseren Fokus auf die Sorgen, auf die Nöte, auf die Enge richten lassen und ihnen mehr glauben als der Wahrheit Gottes, dann wird es eng bleiben. Aber das ist eine Strategie, eine Lüge dieses Durcheinanderbringers. Und vieles von dem, was Gott sagt, scheint den aktuellen Trends und dem weit verbreiteten Lebensstil entgegenzustehen. Denn wir wollen doch so gerne für uns selbst sorgen. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen unser eigener Chef sein. Und Gott zu vertrauen, heißt übrigens nicht, dass wir plötzlich passiv werden, dass wir nichts mehr aus unserem Leben machen dürfen oder dass wir ein Leben als bedeutungslose graue Maus fristen. Da haben wir oft ein sehr seltsames Entweder-Oder-Bild im Kopf. Und auch das ist wieder eine Lüge des Durcheinanderbringers, dass er uns über Gott glauben lassen will, dass wir kein erfülltes Leben haben werden, wenn wir mit Gott leben, weil wir nicht das tun dürfen, was wir wollen. Und es ist mutig, dem zu glauben, was Gott sagt, weil es doch so schwer fällt, Sorgen und Ängste loszulassen. Denn wir haben Angst, dass wir dann die Kontrolle verlieren. Also nicht, dass wir die Kontrolle je gehabt hätten. Auch das ist wieder eine Lüge des Durcheinanderbringers. Aber es ist unglaublich herausfordernd und kostet unseren Mut, sich der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Aber auch nur hier werden wir wieder Weite erleben und auch nur hier kann unser Herz endlich zur Ruhe finden. Es gehört eine Menge Mut dazu, dem Durcheinanderbringer und seinen fiesen Fragen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Denn seine Lügen sind oft gar nicht so leicht zu identifizieren. Und das, was er uns anbietet, das sieht auf den ersten Blick immer vielversprechend, sicher, einfach und erfüllend aus. Aber Gott das Vertrauen zu schenken, ist der einzige Weg heraus aus der Enge und hinein in die Weite. Wir sehen es an Eva. Sie glaubt den Lügen der Schlange und sie erlebt am Ende eine Enge und eine Scham, die sie sich nie hätte vorstellen können. Alles, was sie geglaubt hat, war eine Lüge. Und es ist so mutig, Gott nach seiner Meinung zu unserem Leben zu befragen und ihm das Mandat zu erteilen, dass er uns leiten darf und dass er die Rahmenbedingungen unseres Lebens stecken darf. Und ich möchte euch dazu noch einen weiteren kurzen Gedanken aus meinem Buch vorlesen. Gott spricht über unserem Lebensland Grenzen aus. Und seine Intention dahinter ist es, uns damit ein gesundes, fruchtbares und erfülltes Leben zu sichern. Und der Durcheinanderbringer sagt, Gott stellt diese Grenzen auf, um uns ein gesundes, fruchtbares und erfülltes Leben vorzuenthalten. Licht und Finsternis geraten durcheinander und die Kämpfe nehmen ihren Lauf. Die große Frage ist, wem glauben wir? Wem glauben wir? Wem schenken wir unser Vertrauen? Die Königsklasse ist ja, gewonnene Erkenntnis dann ins Leben zu übertragen, sie wirklich lebbar zu machen, sie in den Alltag zu transportieren, sodass sich wirklich was verändert, dass es praktisch wird. Geht es darum, dass wir uns dieses Wissen nun oft genug selber aufsagen müssen, wie so eine Art Mantra? Und gibt es überhaupt so viel Frieden in meinem Lebensland, dass es dort endlich lebenswert wird? Und was mache ich so lange mit meinem Leben, bis ich denn genug Frieden hergestellt habe? Und ich möchte euch drei Schritte mitgeben oder drei Gedanken. Die Perspektive auf dein Jetzt, die Perspektive auf dein Heute und die Perspektive auf die große Geschichte. Die Perspektive auf dein Jetzt ist das Erste. Ich möchte dich einladen, ganz realistisch auf dein Jetzt gerade zu schauen. Jetzt gerade ist das wahrscheinlich ganz angenehm, aber ich meine das so mitten im Alltag, mitten im Leben, innezuhalten und wirklich auf dein Jetzt gerade zu gucken. Was passiert gerade? Was ist hier gerade weit? Was ist hier gerade eng? Wo findet vielleicht ein Kampf schon statt oder wo brauen sich dunkle Wolken zusammen? Wie hat Weite sich verändert? Was sind Themen, die mich gerade antriggern? Was passiert hier gerade? Und gibt es Lügen, denen ich gerade Glauben schenke? Und hier geht es auch nicht um ein Mantra oder um positives Denken, sondern es geht wirklich um ein Wahrnehmen der Realität. Wo blüht dein Lebensland und wo ist Dreck auf der Scheibe? Und wie gesagt, beides ist immer real. Und dann, wenn du auf dieses Jetzt gerade schaust, dann mach dir bewusst, du bist nicht alleine in diesem Jetzt gerade. Egal, ob es Weite ist oder ob es Enge ist. Auch wenn du mitten im Kampf stehst, du hast einen Gott, der jetzt gerade dich sieht und dich stärkt und der sogar deine Kämpfe kämpft. In 2. Mose 14, Vers 14, übrigens eine ganz spannende Geschichte in 2. Mose 14, dort sagt Gott zu seinem Volk, das mitten im Kampf stand, der Herr selbst wird für dich kämpfen und du wirst stille sein. Das ist der Charakter des Gottes, der mit uns durch dieses Leben geht. Ein Gott, der unsere Kämpfe kämpft. Und das ändert oft nicht gleich die ganze Situation. Das ist keine Zauberei, aber es ändert unsere Perspektive auf die Situation. Und gleich daran schließt sich der nächste Schritt an. Nämlich die Perspektive auf dein Heute. Ich lebe so oft im Wenn-erst-Modus, dass ich denke, wenn erst Corona vorbei ist, wenn erst das Leben wieder normal ist, wenn erst die Kinder aus dem Haus sind, wenn erst die Krankheit überstanden ist, wenn erst der Streit geklärt ist, wenn erst, wenn erst. Und wenn wir so leben, dann leben wir nicht, dann warten wir ab. Wir gestalten nicht, sondern wir halten nur aus. Und im Psalm 118, Vers 24 aber steht, dies ist der Tag, den Gott dir schenkt. Dieses heute ist der Tag, den Gott dir schenkt. Und das ist der Tag, der gelebt und gestaltet werden will. Mit aller Weite und mit allen Grenzen. Gott ist sich dessen bewusst. Aber er vertraut dir diesen Tag an. Heute sind deine Möglichkeiten in dem Rahmen, der dir jetzt gerade gegeben ist. Und es gibt bestimmt Zeiten und Dinge, die wir einfach nur hinter uns lassen wollen. Und es gibt Träume für die Zukunft, auf die wir hinfiebern. Und das ist total normal und gut und richtig. Und dennoch, heute ist der einzige Tag, den wir gestalten können. Unser Heute ist uns geschenkt. Und ich bitte dich, fall nicht auf diese Wenn-erst-Lüge herein und warte auf das Leben, denn das Leben ist schon da und es will heute von dir gestaltet werden. Du bist heute wichtig. Gott ist heute in deinem Leben anwesend und dein Heute, so wie es aussieht, ist kein Versehen. Und merkst du, wenn du so auf dein Heute schaust, dass es plötzlich weit darin wird? Wie diese Gedanken das Leben weit machen, vielleicht trotz aller Enge, dein Heute ist ein Geschenk. Und ich habe so ein paar Rituale, die ich euch weitergeben möchte, die mir helfen, diese Weite nicht zu verlieren, diesen Blick auf mein Heute. Ich versuche, den Tag mit Gott zu starten und mich und meinen Tag unter Gottes Licht zu stellen und meinem Tag schon am Morgen ein Ja zu schenken. Das ist oft ein großer Vertrauensvorschuss, denn ich weiß nicht, was der Tag alles so bringt. Aber wenn ich ihm mein Ja gebe, dann wird er meistens besser. Und dann versuche ich, Gott in jeder Situation zu suchen, seine Nähe bei ihm anzuknüpfen. Das sind manchmal ganz kleine Momente, mir nur bewusst zu machen, er ist jetzt gerade da. Das sind keine großen Gebete, das ändert auch nicht viel, aber es hilft mir zu wissen, Gott ist da. Und ich teile mit ihm Freud und Leid. Ich teile mit ihm mein Herz und dann merke ich, dass Gott sein Herz mit mir teilt und mich in seine Perspektive einlädt. Und dann versuche ich wirklich den Moment zu leben. Das ist das, was mir am häufigsten, am schwersten fällt. Denn ich bin oft schon 2, 3, 4 Schritte weiter. Aber wenn ich mich dazu anhalte, den Moment zu erleben, dann kann ich mir so Fragen stellen wie, wo wirkt Gott jetzt gerade? Was ist jetzt in diesem Moment wichtig? Was kann ich gerade wertschätzen? Was kann ich hier lernen? Und wenn ich dem Moment gestatte, sinnhaft zu sein, dann wird er plötzlich weit. Und das Dritte ist die Perspektive auf die große Geschichte. So wichtig es ist, den intensiven Blick auf das Jetzt und auf das Heute zu haben, so wohltuend ist es auch, den erwartungsvollen Blick auf das große Ganze zu haben. Denn dein Leben ist in eine viel größere und viel weitere Geschichte eingefügt, nämlich in Gottes Geschichte mit dieser Welt. Es geht nicht nur um unsere eine dreckige Scheibe oder um eine grüne Wiese hinter der Scheibe. Es geht um so viel mehr. Und alleine, dass es dich gibt, ist schon der Beweis dafür, dass Gott seine Geschichte nicht ohne dich schreiben will und dass er noch Großes mit dir vorhat. In seiner Geschichte ist ein Platz nur für dich. Und auch wenn die Zeit sich vielleicht gerade anfühlt, als hätte jemand den großen Pauseknopf gedrückt oder wenn du dein Leben grundsätzlich eher als unspektakulär, unwichtig oder nebensächlich empfindest, auch das ist wieder eine Lüge. Hier wurde Wahrheit verdreht, denn heute wird ewige Weltgeschichte geschrieben und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du dich als wertvollen und großartigen Teil dieser Geschichte empfindest. Und dabei entscheidet nicht die Aufgabe oder die Tätigkeit an sich darüber, ob du wichtig bist, sondern weil du Gott wichtig bist, ist auch das, was du tust, wertvoll. Tu das, was Gott dir vor die Füße legt und wage mutige Schritte. Und mutig kann manchmal ganz klein und ganz unauffällig sein. Ich glaube, mutig heißt, dass ich mich einfügen lasse in Gottes Plan und dass ich mich sichtbar und treu einfüge, leidenschaftlich an dem Ort, an den ich gestellt bin, für meine Kinder, den Ehemann, die Nachbarn, die Kollegen, die Gemeinde, was auch immer. Und ich sage nicht, dass das jeden Tag einfach ist. Und das macht auch nicht immer Spaß. Es fühlt sich oft mehr nach dem Putzen der dreckigen Scheibe an, als nach dem Erobern der Weite dahinter. Aber auch hier dürfen wir wieder mutig Gott vertrauen und seinen Worten glauben. Er hält die Welt in seiner Hand und er hält dich in seiner Hand. Und dass es dich gibt, ist kein Zufall. Er schreibt seine Geschichte mit dir. Und ich lade dich ein, dein Leben, dein Lebensland und die Weite, die vor dir liegt, dein Heute und deinen Part in Gottes Geschichte zu feiern und die Weite darin ganz neu zu entdecken. Und mit diesem Gedanken des Feierns möchte ich schließen. Gott lädt uns ein, das Leben zu feiern, zu genießen, zu entdecken, zu bestaunen, zu erspüren, zu schmecken. Er ist der Hirte, der uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde deckt. Und auf diesem Tisch steht ein Becher, so voll, dass er überfließt. Und dieser Becher ist für dich. Es ist Zeit, Zeit zu feiern. Auch wenn mancher Feind uns noch gegenübersteht und bedrohlich schaut. Auch wenn manche Wolken noch dunkel sind. Auch wenn manche Gebiete unseres Lebenslandes noch brach liegen, auch wenn manche Kämpfe noch vor uns liegen, es ist Zeit zu feiern. Wir dürfen tanzen, träumen, hoffen, uns entspannen und die Dinge auch mal leicht nehmen. Du darfst feiern. Im Feiern passiert übrigens viel von dem, was sich auch in der Stille vollzieht. Wenn ich feiere, dann stelle ich den in den Mittelpunkt, den ich feiern will. Außerdem passiert etwas mit der Ausrichtung meines Lebens rund um die Feier herum. Ich räume der Feier einen Platz in meinem Kalender ein und nehme keine anderen Termine an. Ich kaufe mir ein schönes Kleid oder ein neues Hemd für den Anlass. Ich besorge einen Babysitter, damit ich zeitlich ungebunden bin. Ich schalte alle anderen Ablenkungen ab. Jetzt wird nicht im Internet gesurft, kein Projekt geplant, keine E-Mail beantwortet. Jetzt wird gefeiert und ich richte mich auf den Menschen oder den Anlass der Feier aus. Wenn ich also wieder beginne, Gott zu feiern als den, der mir das Leben geschenkt hat und mir in allen Situationen darin zur Seite steht, wenn ich mein Leben feiere und die Höhen und Geschenke und Siege darin, dann wird mich das automatisch auf das Gute ausrichten. Ich gebe Gott Raum, ich gebe meinem Lebensland Raum, ich gebe mir Raum und ich gebe der Freude Raum. Und ich kann andere einladen und anstecken, an dieser Feier teilzuhaben und auch ihren Blick wieder von Guten ihres Lebens einnehmen zu lassen.